Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Komische Kunst kann man lernen, sagt Martin Sonntag. Am 1. Januar übernimmt er die Leitung des Frankfurter Karikaturamuseums. Wir sind schon heute verabredet. Was bleibt von der europäischen Kulturhauptstadt Elefsina? Darüber wird in Griechenland kontrovers diskutiert. Wir haben uns umgehört und steigen wieder hinter die Kulissen in den Maschinenraum des Kulturbetriebs. Heute im Gespräch mit einem Sensitivity Reader, der prüft Texte auf diskriminierende und verletzende Inhalte, vom Sexualkundebuch bis zur Zauberflöte. Im Bereich der komischen Kunst kennt sich Martin Sonntag aus. Seit dem Jahr 2000 leitet er die Karikaturagalerie für komische Kunst in Kassel, hat dort Ausstellungen, Bühnenprogramme und Aktionen organisiert. Darüber hinaus hat er sich intensiv mit der Aus- und Weiterbildung von Talenten der komischen Kunst befasst. Und zum 1. Januar übernimmt Martin Sonntag nun die Leitung des Karikaturamuseums in Frankfurt am Main. Guten Abend, Herr Sonntag.
Schönen guten Abend, ich grüße Sie.
Wann haben Sie zuletzt über eine Karikatur oder Satire herzlich gelacht?
Das war ungefähr vor 15 Minuten.
Echt?
Es kommen ja immer die tagesaktuellen Cartoons der Zeichner rein. Und da war heute ein sehr schöner mit dabei.
Nämlich?
Der war von Klaus Stuttmann. Aber jetzt fordern Sie mich natürlich auf, einen Witz zu erzählen, beziehungsweise einen Cartoon oder eine Karikatur zu beschreiben. Das geht schief.
Echt? Aber dann haben wir ja jetzt gar nichts davon.
Ja, das ist eine stille, gemeine Freude, die ich alleine für mich hier habe.
Was zeichnet denn eine gute Karikatur aus?
Ja, sie muss überraschend sein. Sie muss einen komplexen Vorgang möglichst kurz und knapp zusammenfassen mit einer überraschenden Wendung. Und wenn es dann noch schafft, zwei Sachen zusammenzubringen, die überhaupt nicht zusammengehören, das ist dann schon fast die Krönung des Ganzen. Da haben wir dann eine Komiktechnik vorliegen, das führt fast automatisch zu einem Lacher.
Was hatte denn Klaus Stuttmann für ein Thema oder für zwei Themen, die er da zusammengebracht hat?
Es war ein ganz normaler Cartoon, da ging es um das morgen anstehende Silvester. Also deswegen darf ich das auch gar nicht erzählen, weil es ja erst eine Karikatur, die morgen erscheint.
Und ja, wir senden ja kurz vor Mitternacht und wir blicken da auch sogar schon in die Feuilletons des nächsten Tages.
Nein, das schauen Sie sich mal lieber dann schön in der Zeitung an, dafür ist es gemacht.
Im Tagesspiegel oder wo ist das?
Also Stuttmann ist, glaube ich, im Tagesspiegel unterwegs, ja.
Ja. Oh. Ja. Wo sehen Sie denn bei solchen Zeitungskarikaturen rote Linien?
Rote Linien gibt es relativ viel im Bereich der Satire oder der Bildsatire. Zum einen gibt es den justiziablen Bereich. Da sehen wir das zum Beispiel im Fall von Satiremagazin Titanic, 40 verbotene Ausgaben, die sprechen schon dafür, dass Satire nicht alles darf. Und dann gibt es diesen bisschen weichen Bereich der Tabus, also diese Konsensmarken, auf die wir uns verabreden als Gesellschaft, die aber flexibel sind, die verändern sich genauso wie Gesellschaft sich permanent verändert, verändern sich auch diese Tabus und diese Grenzen. Und Satire hat natürlich immer die Aufgabe zu schauen, wo stehen wir als Gesellschaft? Wie verhalten wir uns gerade? Wie benehmen wir uns? Was ist unser Level? Und da stößt man manchmal genau an diese Grenzen ran. Und wenn wir jetzt ganz aktuell auf die Weltlage schauen, verbieten sich aus meiner Sicht Witze über Krieg und Tod und Leid und massakrierte Babys. Da hört dann auch der Spaß auf.
Aber eben gerade in diesen krisenhaften Zeiten kommt der komischen Kunst und der Bildsatire ja eine besonders wichtige Bedeutung zu, oder?
Ja, unbedingt. Das sehen wir schon immer in Zeiten von gesellschaftlichen und politischen Umbrüchen hat Satire eine sehr wichtige Funktion. Nämlich nicht nur diese Umbrüche zu begleiten und zu kommentieren und auch zu hinterfragen, sondern auch manchmal hat sie auch die Funktion der Katharsis, dass man ein bisschen Dampf ablassen kann und in diesen schwierigen Zeiten auch tatsächlich einfach mal über bestimmte Sachen einfach mal nur lachen kann und Spaß haben kann an bestimmten Themen, um überhaupt diesen Irrsinn der Welt auch ertragen zu können. Also es gibt diese beiden Sachen, also Entspannung und gesellschaftliche Begleitung und kritische Hinterfragung.
Können Sie sagen, was in diesem Jahr so die Knallerthemen waren für Karikaturisten?
Ja, natürlich haben wir die großen weltpolitischen Lagen, die haben immer auch mit Krieg zu tun und da haben die Zeichner und Zeichnerinnen, da kommt es immer auf die Perspektive an, da wird eher geschaut, wie verhalten wir uns? Wie gehen wir mit diesen bestimmten Themen um? Und da wird gar nicht so in die Tiefe gegangen, was ist wirklich da direkt vor Ort los? Und natürlich sind es immer die politischen Geschehnisse. Da gibt es Aiwanger-Affären, da gibt es Vorgänge auf dem rechten Flügel, im linken Flügel, dann gibt es Klimakleber. Also das ganze Jahr, wenn man sich das mal anschaut und satirisch in Bildern nochmal vorstellt, hat man sehr, sehr viel zu lachen, selbst in diesem sehr schwierigen Jahr 2023.
Eigentlich einen schönen Beruf, den Sie haben.
Das ist ganz wunderbar.
Jetzt im 1. Januar wird es noch schöner. Sie übernehmen die Leitung des Karikaturamuseums in Frankfurt am Main. Dessen Sammlung umfasst ja mehrere tausend Arbeiten der sogenannten Neuen Frankfurter Schule. Also F.W. Bernstein, F.K. Wächter, Robert Gernhardt und viele, viele andere. Aber auch Zeichnungen weiterer Karikaturisten, nicht nur aus diesem Umfeld der Neuen Frankfurter Schule. Wie wollen Sie das Profil des Hauses weiterentwickeln, vielleicht auch noch schärfen?
Ja, das Karikaturmuseum in Frankfurt ist und bleibt auch das Haus der Neuen Frankfurter Schule. Aber wenn wir ein bisschen weiterschauen, zeitigt die Neue Frankfurter Schule auch Folgen und hat Schüler und Schülerinnen und mittlerweile auch Enkel, die im Geist der Neuen Frankfurter Schule arbeiten und wirken. Und da gibt es gerade auch im Bereich der Nachwuchszeichner und Zeichnerinnen viel Tolles und Erfrischendes zu sehen. Aber natürlich ist der Humus, auf dem wir da stehen und mit dem wir arbeiten, bezieht sich schon immer auf die Neue Frankfurter Schule auch. Es gibt ja die Sommerakademie für komische Kunst, die Karikatura betreibt. Und dort haben auch viele Leute aus dem Umfeld der Neuen Frankfurter Schule gelehrt und unterrichtet und auch diese Fackel und diesen Geist weitergetragen. Und dazu gehört natürlich auch immer ein bisschen Frechheit, ein bisschen wirklich gegen den Strich geschaut und gearbeitet. Und den Perspektivwechsel, der für die Satire ja so wichtig ist, den darf man dann nie aus dem Auge verlieren. Also es geht da nicht nur um den reinen Spaß, um den Witz auf den ersten Blick. Viel schöner wird es natürlich, wenn man beim zweiten und dritten Blick noch einen weiteren Dreh in der Zeichnung findet. Und das ist gar nicht so einfach zu produzieren. Und da freuen wir uns, dass wir da auch sehr viele Leute haben, die das mittlerweile sehr gut beherrschen.
Sie beschäftigen sich ja seit Jahren mit der Aus- und Weiterbildung im Bereich Komik. Was genau machen Sie da? Also kann man komische Kunst lernen?
Man kann ja fast alles im Leben lernen, aber bei Komik ist es ganz wichtig, man muss Humor mitbringen. Wenn man kein Grundverständnis oder kein komisches Grundverständnis der Welt hat, dann wird es auch schwierig, das umzusetzen in Bildsatire. Ich will es mal so erklären, es gibt immer so ein Bewerbungsverfahren. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen bekommen eine Aufgabe gestellt, die sie zeichnerisch lösen müssen. Und reichen 3 bis 5 Arbeiten ein. Anhand dieser Arbeiten erkennt man sehr, sehr schnell, ob die Teilnehmerinnen Komik mitbringen und Humor mitbringen oder ob sie in Anführungsstrichen einfach nur toll zeichnen können. Weil es geht gar nicht so unbedingt darum, dass ja jemand schon mit einer tollen zeichnerischen Technik ankommt. Es ist viel wichtiger tatsächlich, diesen Blick zu haben und dieses Gespür zu haben für komische Situationen, für dramatische Situationen, die man komisch wenden kann. Und das ist tatsächlich, Zeichnen kann man lernen.
Aber das klingt jetzt so, als gäbe es nur eine Auffassung von Humor, weil alle, die sich da bewerben, würden sie ja sonst nicht machen, gehen davon aus, dass sie Humor haben.
Oh, das ist ein ganz weites Feld. Es gibt sehr, sehr viele Arten von Humor und viele Wege, das in Komik umzusetzen. Und wir sind natürlich sehr daran interessiert, dass es da um einen scharf pointierten Blick geht, dass da Leute wirklich in der Lage sind, diesen Dreh aufzubauen in einer Zeichnung. Also wirklich das Erfassen, was ja sehr komplex ist, also das Erfassen einer Situation und aus dieser Situation tatsächlich einen komischen Funken schlagen zu können. Das ist wie in der ernsten Kunst, eine Unterteilung, die wir nur in Deutschland haben, zwischen komischer und ernster Kunst. Das gibt es ja sonst nirgendwo. Und da in dieser ernsten Kunst hören wir doch auch immer sehr oft diesen Spruch von Besuchern einer Ausstellung, das kann ich doch auch. Das hören wir ganz oft bei Leuten, die Cartoons sehen, die stehen davon und sagen, das kann ich doch auch. Dann können wir sagen, nein, das kannst du eben nicht. Man kann nämlich eine sehr, sehr gute Idee, eine Witzidee oder eine Bildidee, die man hat, mit 2, 3 wenigen falschen Ansätzen kaputt machen und zerstören, dann funktioniert der Witz nicht mehr. Da gibt es einfach formale Eckdaten, wie man einen Cartoon natürlich aufbaut. Und es geht natürlich immer diesen kleinen Schuss Genius, den man braucht, um wirklich diesen Witz auf den Punkt bringen zu können.
Aktuell ist im Frankfurter Karikaturamuseum eine Sonderausstellung zum 100. Geburtstag von Loriot zu sehen, noch bis Mitte Mai. Haben Sie ein persönliches Highlight in der Ausstellung?
Diese Ausstellung ist gespickt von Highlights. Ich bin sehr, sehr froh, jetzt einzusteigen, während diese Ausstellung noch läuft. Das ist ja wirklich vom Eingang bis zum Ende gefüllt mit tatsächlich großer Komik, aber auch mit ganz viel Erinnerung, die wir bestimmte Generationen aus Jugendtagen noch mitnehmen, die mit Loriot zu tun haben. Diesen Blick auf die Gesellschaft, den Loriot da entwirft, ist einfach großartig und da fällt es mir total schwer, da ein Highlight zu nennen. Ich sage einfach nur mal, ach was.
Ach was, Martin Sonntag übernimmt zum 1. Januar die Leitung des Frankfurter Karikaturamuseums. Somit wünsche ich Ihnen heute schon einen guten Start ins neue Jahr, Herr Sonntag.
Vielen Dank.
Timișoara in Rumänien, Veszprém in Ungarn und Elefsina in Griechenland. Das waren die drei europäischen Kulturhauptstädte 2023. Wie nachhaltig ist deren Programm? Diese Frage wird ja immer wieder gestellt. Schließlich fließt eine Menge Geld in dieses Projekt der Europäischen Union, das es seit 1985 gibt. Moritz Pompel hat sich in Elefsina umgeschaut und eine durchaus kontroverse Bilanz mitgebracht.
Im Westen Athens geht es durch ein Meer an Lager- und Fabrikhallen, vorbei an Raffinerien. In der Ferne der Blick aufs Meer voller Frachtschiffe, eine verbaute Küstenlinie mit vielen Hafenanlagen. Kaum zu glauben, dass sich hier Elefsina, Europas Kulturhauptstadt 2023, versteckt. Oder besser, versteckt hat. Elefsina schaut auf ein Jahr mit Hunderten an Veranstaltungen zurück, Ausstellungen, Videoinstallationen, Konzerte und Theater. Auch viele internationale Künstler sind gekommen und haben die Stadt an mehr als 30 verschiedenen Plätzen bespielt. Der griechische Regisseur Michail Marmarinos hat das künstlerische Programm geleitet und glaubt, die Kultur wird den Ort dauerhaft verändern.
So there are two kind of legacies.
Wir hinterlassen ein materielles und ein immaterielles Erbe. Das materielle Erbe sind all die Orte, die für dieses Jahr hergerichtet worden sind. Früher gab es hier nur ein Freilufttheater und jetzt drei große Kulturräume und 7 weitere kleinere. Und als immaterielles Erbe bleibt zum Beispiel das internationale Dokumentarfilmfestival. Das wird zukünftig hier stattfinden. Das materielle Erbe ist beeindruckend für eine Kleinstadt. Eine alte Fabrik für Farbpigmente ist zu einem modernen Veranstaltungsort umgebaut worden. Die Lagerhäuser einer verwaisten Olivenölmühle mitten in der Stadt zu Ausstellungsräumen umgewandelt. Ebenso wie das ehemalige Rathaus und der verlassene Bahnhof, an dem die letzten Züge aus Athen vor mehr als 20 Jahren gehalten haben. Ohne das Jahr als Kulturhauptstadt hätte Elefsina auch das Meer nicht so schnell wieder entdeckt. Jetzt führen verkehrsberuhigte Straßen bis nach vorne, zu einem Hafengebäude, das zum Kino umgewandelt worden ist. All das wertet die antiken Reste der Stadt auf. Zentral auf einem Hügel liegt das, was früher eine wichtige Kultstätte war. Eleusis, Heiligtum für die Gottheit Demeter. Ihre Tochter Persephone musste hier 6 Monate im Jahr zu Hades in die Unterwelt hinabsteigen. Die Weiheriten sind in der Antike als Mysterien von Eleusis bezeichnet worden. Der Name für das Kulturprogramm jetzt hat sich daran angelehnt. Titel: Mysterien des Übergangs. Einer, der sich noch mehr Veränderungen gewünscht hätte, ist Christos Christakis. Mit seiner Bürgerinitiative Eco Eleusis setzt er sich für mehr Umweltschutz in Elefsina ein. Es hat sich nichts verändert in Sachen Umwelt. Wir haben immer noch die Luftverschmutzung durch die Raffinerien. Und das Meer ist immer noch voller Schiffwracks mit gefährlichen Stoffen an Bord. Das Jahr als Kulturhauptstadt hat keine schnellere Lösung gebracht. Direkt neben dem Kino am Meer rostet ein ehemaliger ausgebrannter Highspeed-Katamaran vor sich hin. Weiter hinten liegen ausgemusterte Frachtschiffe, teils halb umgekippt im seichten Wasser. Eines hat eine schwerölartige Substanz an Bord und ist völlig aufgerissen. Nur eine Frage der Zeit, bis die Flüssigkeit ins Meer gelangt. Der Platz ist dieses Jahr nur als Kulisse genutzt worden, sagt Christakis. Man sieht, dass hier dringend aufgeräumt werden muss. Aber sie haben die Leute nur hergebracht, weil es interessant aussieht. Nicht, weil sie zeigen wollten, dass hier etwas getan werden müsste. Sie hatten nichts in der Richtung geplant. Michail Marmarinos, der künstlerische Leiter, kann den Unmut nachvollziehen. Elefsina, sagt er, ist eine Stadt, die jahrzehntelang regelrecht misshandelt worden sei. Ihre Bewohner deshalb ungeduldig, dass sich jetzt sofort etwas ändert. Die Kultur, glaubt Marmarinos, hat dazu nicht die Kraft. Und doch kann sie vieles verändern.
The culture is a slow, explosive bomb.
Kultur ist eine langsam zündende Bombe. Der Zugang zum Meer etwa. Vorher waren da nur Absperrungen für den Hafen. Die Stadt und die Hafenbehörden haben sich nie einigen können. Die Straße entlang der Küste hatte sozusagen keine Brücke. Und wir haben diese Brücke geschaffen. Die Menschen merken jetzt, was möglich sein kann und können später nach mehr fragen. Auch wenn das Kulturhauptstadtjahr offiziell vorbei ist, der Programmkalender ist immer noch voll. Bis mindestens April will Marmarinos weitermachen. Er hofft auf die Unterstützung der Politik und darauf, dass Elefsina heimlich weiter Kulturhauptstadt bleiben darf.
Wie nachhaltig ist das Programm der europäischen Kulturhauptstadt Elefsina? Das wird in Griechenland also kontrovers diskutiert, wie Moritz Pompel berichtete. Demnächst stellen wir dann hier in Fazit die europäischen Kulturhauptstädte des neuen Jahres 2024 vor. Das österreichische Bad Ischl und mit ihm das Salzkammergut, das estnische Tartu und die norwegische Stadt Bodø.
Was mir heilig ist.
Das erzählt uns heute die Schriftstellerin Cornelia Funke.
Was ist mir heilig? Ich glaube, was mir heilig ist, sind meine Kinder, meine Freunde, die Natur, die Kunst wahrscheinlich, jede Art von Kunst. Alles, was am Leben ist. Was kreucht und fleucht, wie man so schön sagt. Wunderbare alte Worte. Und ich glaube, mir fällt das seltsam altmodische Wort die Schöpfung ein. Ich glaube, die ist mir sehr heilig. Meine Kinder sind mir heilig, weil sie doch das Wertvollste in meinem Leben sind. Und ich glaube, dass die meisten Mütter, Väter diese Gefühle kennen, die Kinder in uns auslösen. Dieses Gefühl, uneigennützig zu beschützen und sich jeden Tag darüber zu wundern, dass man sowas in seinem Leben hat. Also je älter ich werde, desto bemerkenswerter finde ich einfach das Wunder, das uns umgibt. Vielleicht auch gerade natürlich, weil es uns in seiner Zerbrechlichkeit bewusst wird, weil wir ja so furchtbar daran rummanipulieren und so viel daran zerbrechen, wie Kinder in einem Zimmer, die sehr elaborierte Spielzeuge bekommen haben und noch nicht so richtig wissen, was sie mit denen anfangen sollen. Das Wunder dieses Planeten, das Wunder des Universums, das ist mir heilig. Ich habe vor kurzem einen sehr tröstlichen Satz zu dem Thema gelesen, wo gesagt wurde, unsere Vorstellung, dass wir diesen Planeten zerstören können, wäre ja wieder mal sehr größenwahnsinnig. Dieser Planet wird uns irgendwann zerstören, wenn wir weiter so leben, wie wir leben. Aber dem kann eigentlich nicht viel passieren. Das fand ich sehr tröstlich. Wobei ich natürlich von einer Generation stamme, die auch schon den Krieg der Sterne gesehen hat und gesehen hat, dass man ganze Planeten explodieren lassen kann. Ich habe in meinem Leben sehr, sehr oft diese sogenannten Zufälle gehabt, die wirklich nicht wie Zufälle sich anfühlen, sondern wie etwas Gefügtes. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich versuche auch nicht allzu sehr zu ergründen, was das bedeutet. Aber ich stehe immer wieder davor und denke, wie kann sich das denn jetzt so gefügt haben? Oder wie konnte denn gerade das jetzt passieren? Ich bin auch durchaus jemand, der um Hilfe bittet. So den Hilferuf durchaus ins Universum sendet. Und bisher ist er immer beantwortet worden. Die Hilfe wurde immer auf sehr interessante Weise gewährt, was ich daran sehr zu schätzen weiß. Also ich bin ein sehr religiöser Mensch im nicht religiösen Sinne. Das heißt also, mein Gott hat keinen bestimmten Namen und keine bestimmte Religion und kein bestimmtes Bekenntnis, aber ich bin ganz sicher, dass es noch viel mehr Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, als unsere Schulweisheit uns träumen lässt. Also die Energie und das Leben, das uns umgibt oder das, was einen auch als Künstler oder als Geschichtenerzähler immer wieder speist, das ist sowas Unbegreifliches. Und dann wahrscheinlich doch hat man dann ab und zu tatsächlich dieses heilige Schaudern.
Die Schriftstellerin Cornelia Funke. Morgen hören wir dann von der Choreografin Sascha Walz, was ihr heilig ist.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Politikerinnen der Ampel haben sich erneut dafür ausgesprochen, die Kultur als Staatsziel im Grundgesetz zu verankern. Die Regierung hatte dieses Ziel in den Koalitionsvertrag geschrieben. Kulturstaatsministerin Roth bedauerte, dass es noch nicht erreicht worden sei. Ohne die Union gäbe es aber nicht die notwendige Zweidrittelmehrheit, sagte die Grünen-Politikerin der Nachrichtenagentur dpa. Auch die Vorsitzende des Kulturausschusses im Bundestag, die SPD-Politikerin Katrin Budde, sprach sich für eine Verankerung der Kultur im Grundgesetz aus. Der bayerische Kunstminister Blume lehnt dies hingegen ab. Die Kulturpolitik sei völlig zu Recht Kernbereich der Eigenstaatlichkeit der Länder, sagte der CSU-Politiker in München. Kultur als Staatsziel in das Grundgesetz aufzunehmen, sei, Zitat, reine Symbolpolitik, so Blume. In deutschen Museen befinden sich rund 17.000 menschliche Überreste aus kolonialen Kontexten. Das ist das Ergebnis einer Umfrage unter Museen und universitären Sammlungen. 33 Einrichtungen beteiligten sich. In Auftrag gegeben hatte die Umfrage die Kulturministerkonferenz der Länder, das Auswärtige Amt, die Kulturbeauftragte der Bundesregierung und die kommunalen Spitzenverbände. Fast die Hälfte der rund 17.000 menschlichen Überreste konnte nicht geografisch zugeordnet werden. Von den Überresten, bei denen die Herkunft bekannt ist, stammt die Mehrheit aus Afrika und Ozeanien. Die Umfrage soll Anknüpfungspunkt für weitere Forschung und Rückgaben sein. Die Finanzierung des Kurt-Weil-Festes in Dessau ist bis 2027 gesichert. Das Bundesland Sachsen-Anhalt hat nach Angaben seines Kulturministeriums 250.000 Euro jährlich zugesagt. Das Kurt-Weil-Fest ist ein internationales, genreübergreifendes Festival zu Ehren des Komponisten der Dreigroschenoper, der 1900 in Dessau geboren wurde. Die nächste Ausgabe findet vom 23. Februar bis zum 10. März kommenden Jahres statt und steht unter dem Motto Leuchten im Schatten. Es rückt Künstlerinnen in den Mittelpunkt, die oft im Schatten ihrer berühmten Männer, Väter oder Brüder standen. Nie zuvor wurde in Deutschland an einem Tag so viel Musik gestreamt wie am diesjährigen Heiligabend. Das teilte GfK Entertainment jetzt mit. Demnach gab es am 24. Dezember fast 830 Millionen Abrufe. Damit sei der bisherige Bestwert aus 2022 noch einmal deutlich überboten worden, so GfK Entertainment. Damals hatte es am 24. Dezember rund 802 Millionen Streams gegeben. Höchstmarken gab es auch bei den meistgestreamten Songs innerhalb von 24 Stunden. Mariah Carey's All I Want for Christmas Is You erzielte insgesamt 6,1 Millionen Klicks. Last Christmas von Wham sammelte mehr als 5,7 Millionen Abrufe.
Danke, Christian Riedl, für die Kulturnachrichten.
Doch man sieht nur die im Lichte, die im Dunkeln sieht man nicht.
Im Maschinenraum des Kulturbetriebs.
Ja, es gibt so viele Menschen, die daran mitwirken, dass Kulturveranstaltungen erst möglich werden. Sie arbeiten im Hintergrund, treten selbst nicht in Erscheinung. Das wollen wir ändern und bieten in dieser Fazitreihe Einblicke in den Maschinenraum des Kulturbetriebs. Heute haben Aşkın Hayat Doğan eingeladen, um uns seinen Beruf erklären zu lassen. Ich muss sagen, der klingt eher wie so ein Gerät, der Sensitivity Reader, auf Deutsch der Sensibilitätsleser. Kurz gesagt geht es in diesem Beruf darum, Texte auf diskriminierende oder möglicherweise verletzende Inhalte hinzuprüfen. Guten Abend, Herr Doğan.
Guten Abend, vielen Dank für die Einladung.
In welchen Bereichen kommen Sensitive Reader zum Einsatz? Ich kann mir vorstellen, dass das in den letzten Jahren immer mehr geworden ist.
Mittlerweile ist es sehr, sehr viel mehr geworden. Als es zu Beginn in Deutschland sich verbreitet hat, war das mehrheitlich in Belletristik. Und danach ist es zu Sachbüchern übergeschwappt und danach zu Webseiten, dann Deklarationen, auch irgendwelche Papiere, die Parteien irgendwie rausgebracht haben. Dieses Jahr saß ich nicht nur weiterhin an Kinderbüchern, sondern auch an einem Comic und zuletzt halt auch an einer neuen Edition der Zauberflöte, die Oper.
Ah ja, vielleicht fangen wir damit gleich mal an, mit der Zauberflöte. Also 300 Jahre alter Text, das gilt nicht nur für neue Sachen. Ja, ich habe gelesen, die Wuppertaler Oper wollte eine diskriminierungsfreie Aufführung realisieren. War denn da viel zu tun?
Erstens ja, also diskriminierungsfrei an sich gibt es ja nicht, so diskriminierungssensibel trifft es eher, weil wir können etwas nie von einer Diskriminierung oder von allen Diskriminierungen befreien. Wer sich mit der Zauberflöte einigermaßen auskennt, das ist ein sehr sexistisches Werk und es ist auch ein sehr rassistisches Werk. Also zum Beispiel haben wir halt auch Monostatos, der einzige schwarze Charakter in dem Stück, der bedient alle möglichen rassistischen Stereotype, die heute auch noch in unserer Gesellschaft herrschen. Und es ging darum, das dann halt irgendwie rauszukriegen. Es war sehr schwer, weil gerade alles, was wir als Klassiker definieren in unserer Gesellschaft, ist jetzt in Anführungsstrichen, wo dürfen wir was ändern, wo weichen wir dann halt vom Original ab, wann ist es halt nicht mehr ein klassisches Werk. Und das sind halt die Schwierigkeiten bei Personen, die ein Werk erschaffen haben, die nicht mehr leben, weil da ist die Möglichkeit nicht da, in einen Dialog zu treten.
Was haben Sie denn da für Veränderungsvorschläge gemacht?
Erstens ging es darum, das typische Beispiel, Monostatos ist schwarz und das wird dann halt total negativ dargestellt. Allein seine Hautfarbe wird als Grund genommen, dass Leute sich erschrecken, wenn sie ihn halt sehen. Und das ist auch inhärent im Spiel wichtig, weil Leute sehen ihn und fallen in Ohnmacht. Und das war so, okay, das müssen wir jetzt brechen. Eine schwarze Hautfarbe an sich ist kein Grund, in Ohnmacht zu fallen. Und da ging es darum, wie können wir das ändern? Und wir haben Monostatos Hautfarbe geändert und diese Sachen entweder teilweise auf seine Funktionsweise als Sklavenaufseher geändert. Und dann kam halt auch noch dazu, dass Monostatos als der uneheliche Sohn des herrschenden Königs geändert worden ist, damit dann halt erklärt wird, warum soll denn eine Person, die eigentlich angeblich so gehasst wird, trotzdem so eine Position haben. Und wir haben versucht, das halt eher in eine patrilineare Ebene zu bringen, als halt nur auf eine rassistische Hautfarbendefinition zu reduzieren.
Das klingt jetzt hier so nach einer engen Zusammenarbeit. Wie ist das, wenn Sie mit Verlagen arbeiten und nicht jetzt mit einem Theater oder mit einer Oper? Wird mit Ihnen über Ihre Vorschläge diskutiert oder ist das dann eher so eine einsame Arbeit am Schreibtisch? Sie geben Ihre Anmerkungen ab und das war's dann.
Es ist eine einsame Arbeit am Schreibtisch, das ist aber auch gewollt. Ich sehe mich selber als Dienstleister und das sind halt die meisten Sensitivity-ReaderInnen. Ich bekomme einen Text, ich gebe da meine Kommentare ab. Was dann am Ende mit diesen Kommentaren passiert, was übernommen wird und was nicht, liegt nicht in meiner Hand. Es gibt noch eine zweite Phase, wo Rückfragen gestellt werden können, wenn Verständnisfragen da sind oder halt nähere Erläuterungen gebracht wird, die mache ich dann halt auch. Danach liegt es nicht in meiner Hand. Aber bevor ich dann halt zum Beispiel als Sensitivity-Reader irgendwo genannt werde, schaue ich mir halt auch an, welche Kommentare und welche Anmerkungen wurden von mir halt übernommen und welche nicht.
Wie sind Sie auf die Idee für diese Tätigkeit gekommen?
Ich habe festgestellt, dass ich das schon mache. Also ich habe selber Türkologie und Islamwissenschaft seinerzeit studiert. Ich bin selber ein schwuler muslimischer Mann mit türkischer Migrationsgeschichte. Und da ist die Sensibilität durch die eigenen Betroffenheiten da. Und gerade als jemand, der vom Hause her übersetzt wie deutsch-türkisch ist, war ich mal die Person, die gesagt hat, das ist sexistisch, das ist rassistisch, so können wir nicht übernehmen. Und gerade als meine Lektorentätigkeit, ich habe einige Jahre bei einem Verlag gearbeitet, habe ich das eigentlich von alleine gemacht. Ich meinte, das können wir so nicht nehmen, das geht nicht. Und dann kamen immer wieder Anfragen und irgendwann habe ich gehört, oh, ich werde als Sensitivity-Reader bezeichnet. Das war vor 6-7 Jahren, als der Begriff aus dem angloamerikanischen Raum nach Deutschland dann übergeschwappt ist.
Mhm. Was halten denn die Autorinnen und Autoren von ihrer Arbeit? Also Salman Rushdie hat ja mal von der säubernden Empfindsamkeitspolizei gesprochen.
Es ist unterschiedlich, hängt davon ab, wer mich engagiert und von wem aus das geht. Es gibt einige Autorinnen, die mittlerweile auch in ihren Verträgen mit Verlagen auch sagen, okay, ich möchte, dass auch Sensitivity Reading berücksichtigt wird, auch finanziell. Dann gibt es halt wiederum einige Autorinnen, die damit überhaupt nicht klarkommen, weil die Person, die lektoriert oder die Verlegerin dann sagt, oh, da müssen wir noch jemanden halt reinholen. Das ist total unterschiedlich. Also ich habe beide Ebenen schon erlebt. wo Autorinnen mich dann auch selber auch beleidigt haben. Aber ich meinte, okay, daher ist halt auch, ich gehe nicht in die direkte Diskussion mit den Autorinnen, wenn sie das dann halt nicht selber beauftragt haben. Auf der anderen Seite gibt es halt auch Personen, wo sagen, ich würde es hier gerne umsetzen, aber der Verlag ist dagegen. Also ein Beispiel ist, Schwarz wird als Selbstbezeichnung in der Regel groß geschrieben, aber in einem Roman, obwohl die Autorin es wollte, wurde dann halt entschieden, dass nicht getan wird, weil gesagt wurde, das ist kein Sachbuch. Okay, das ist auf total unterschiedlicher Ebene. Ich würde gerne kurz nochmal auf diese Empfindsamkeitspolizeigeschichte kommen. Ja. Polizei ist ja auch jemand, der eine Berechtigung hat, Sachen durchzusetzen, das habe ich nicht. Das liegt im Ende nicht in meiner Macht, was umgesetzt wird oder nicht. Und das halt auch auf Empfindsamkeit runter zu reduzieren, weil Sensitivity Reading setzt sich dafür ein, die richtige Darstellung von Gruppen zu gewährleisten, die in der Regel wenig repräsentiert sind. Und das sind auch Menschen, die Diskriminierungserfahrungen machen, psychische Erkrankungen haben und Gewalterfahrungen und Traumata erlebt haben. Und da halt von Empfindsamkeitspolizei zu reden, finde ich sehr problematisch und auf eine Art und Weise halt auch respektlos.
Welche Rolle spielt der Zeitgeist bei dieser Arbeit? Also gibt es Sensitivitätsmoden? An was für einem Punkt stehen wir da gerade?
Ich glaube, es wird immer mehr Sensibilität geben. Also die Popkultur, durch die Globalisierung der letzten Jahrzehnte, haben wir direkten Zugang, egal wo es halt auf der Welt was gibt. Und die Gesellschaften sind halt auch durch die Mobilität viel diverser geworden, als es vor 10, 20, 30 Jahren der Fall war. Viele Produzentinnen, sei es jetzt Filme oder Bücher, haben gemerkt, manchmal auch bitterlich, dass die Zielgruppe, für die sie produzieren, nicht nur rein weiß, rein cis, geschlechtlich, rein heteronormativ, rein körperlich nicht behindert ist etc. Und durch auch die sozialen Medien werden diese Sachen halt mehr besprochen und dadurch entsteht dann halt auch sehr viel mehr Backlash und sehr viel mehr Reflexion von Menschen, die früher nicht die Möglichkeit hatten, eine Plattform für sich zu finden. Und da das jetzt gegeben ist und sich, glaube ich, auch nicht mehr rückwirkend ändern lassen kann, wird sich das in Zukunft auch weiter etablieren. Als Beispiel, Verlage haben mich vor ein paar Jahren angefragt mit der Anfrage, wir möchten nicht angegriffen werden. Also es war nicht so von, wir möchten divers werden, wir wollen niemanden verletzen, das ging es nicht. Das war so, wir wollen nichts rausbringen, was uns dann halt auf die Füße fallen kann. Mittlerweile ändert sich das langsam. Also ich gebe Workshops für Lektorinnen, die selber sagen, ich möchte, dass das aber auch richtig ist und niemanden verletzt. Da gibt es schon mal so ein gewisser Wandel.
Interessant, ja. Was nehmen Sie denn als nächstes in die Hand?
Oh, was nehme ich als nächstes in die Hand? Also was gerade ansteht ist, also dieses Critical Classics Projekt geht weiter. Die Zauberflöte ist jetzt fast beendet und dann geben wir halt ein Butterfly und da freue ich mich halt wahnsinnig. Und ich habe gerade halt ein Projekt über Sexualerziehung, ein Schulbuch für die Grundschule und das ist halt wahnsinnig gut und da bin ich sehr froh dabei zu sein, sowohl als jemand, der sich um Themen um Rassismus anguckt, als auch sexuelle Orientierung, etwas, was ich sehr gerne selber in der Schule als kleiner Junge gelesen hätte, als ich klar kam, bin ich schwul, ist das in Ordnung, bin ich gefährlich? Und das ist etwas, was mich dann auch persönlich sehr erfüllt.
Im Maschinenraum des Kulturbetriebs. Heute hat uns Aşkın Hayat Doğan Einblick gegeben in seine Tätigkeit als Sensitive Reader. Vielen Dank, Herr Doğan, für das Gespräch und guten Start ins neue Jahr.
Ich danke Ihnen ebenfalls. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Morgen sind wir dann hier in Fazit mit einer Intimitätskoordinatorin verabredet. Für die Film- und Fernsehbranche war 2023 vor allem eins, das Jahr der großen Streiks. Erst streikten die Autorinnen und Autoren, dann die Schauspielerinnen und Schauspieler. Über Wochen stand der Betrieb in Hollywoods Filmstudios still. Doch an der Zahl der Serien, die jede Woche starten, hat das wenig verändert. Auch in diesem Jahr sind wieder hunderte neuer Serien angelaufen. Welche davon besonders in Erinnerung bleiben, das erzählt Simone Schlosser in ihrem Rückblick auf das Serienjahr 2023.
Vor einem Jahr hätte ein Serienrückblick vermutlich so angefangen. Knapp 600 produzierte englische Serien, ein neues Rekordjahr für die Branche. Wann wird die Blase platzen? Seit diesem Jahr ist klar, dieses Wann ist jetzt. Denn natürlich ist ein Streik eine gute Sache und faire Löhne essentiell, aber irgendwo muss das Geld ja herkommen. Und so ist das Serienjahr 2023 vor allem eins, ein Jahr der Abschiede. Und zwar auf vielen Ebenen.
Hey, Roman.
Ja?
Hey. Eurem Dad geht's nicht gut. Ganz und gar nicht gut.
Was?
Was ist?
Barry, The Crown, Ted Lasso und natürlich Sex Education und The Marvelous Mrs. Maisel. Niemals zuvor sind gleichzeitig so viele Serien zu Ende gegangen, die über so viele Jahre und Staffeln angesagt waren. Allen voran Succession. Diese Familiensaga-Satire über einen Medienmogul und seine vier erwachsenen Kinder, die über vier Staffeln nicht schaffen, dessen Nachfolge zu regeln und am Ende an sich selbst scheitern.
Hey, wir sind Luftnummern.
Wir sind keine Luftnummern.
Wir sind Luftnummern. Du bist eine Luftnummer. Du bist eine scheiß Luftnummer. Ich bin eine Luftnummer. Sie ist eine Luftnummer. Ist alles nur heiße Luft hier.
Was mit diesen Serien auch endet, zumindest sieht es aktuell danach aus, ist die Zeit der langen Dramaserien. Von den neuen Produktionen, die zuletzt gestartet sind, gibt es kaum eine, die von Beginn an auf mehrere Staffeln angelegt war. Nicht einmal die Erfolgsserie The Bear über einen Schnellimbiss in Chicago. Zum Glück wurde die aber verlängert. Denn die zweite Staffel ist sogar noch besser als die erste. Allein die Folge über ein Weihnachtsessen, das komplett aus dem Ruder läuft, gehört zu dem Besten und Schmerzlichsten, was in diesem Jahr zu sehen war.
Weißt du, was mich in den Wahnsinn treibt? Wenn du versuchst zu kochen und es kommen ständig Leute in die Küche. Hier drin brennt die Luft.
Ist das deine passiv-aggressive Art zu sagen, dass ich gehen soll?
Hm? Es ist meine aggressive Art, dir zu sagen, verpiss dich.
Und noch eine andere Serie wird unerwartet fortgesetzt. Pokerface. Eine Art moderne Columbo-Geschichte, nur um einiges cooler. Natasha Lyonne spielt eine Ermittlerin wider Willen, die jede Folge in einen anderen Mordfall stolpert. Am Ende aber immer die Lösung parat hat. Das klingt simpel, ist aber eine Serie, die süchtig macht. Oder wie man heute sagt, Pokerface ist allerbester Comfort-Binge. Ähnlich wie diese Serie.
Well, I'm stoked to the max. I'm so happy to be here. I'm gonna be upset if I don't get on the jury, for sure.
Jury Duty, der Überraschungserfolg des Jahres. Oder sollte man da sagen, Comfort Cringe?
Full name Ronald Gladden.
Sit on there, have a seat.
Jury Duty ist eine Dokumentation über die Arbeit von Geschworenen. Zumindest tut sie so. Denn in Wahrheit ist der gesamte Prozess fake. Und alle wissen Bescheid. Alle, bis auf die Hauptfigur. Ein unbedarfter 30-Jähriger, der in den USA seither gefeiert wird. Denn während es der Rest darauf anlegt, ihn um jeden Preis aus der Fassung zu bringen, bleibt er ganz bei sich. Und begründet auf diese Weise das Genre des Jahres. Comfort Cringe. Also eine Serie, bei der man sich zwar mehrfach fremdschämt, die man aber dennoch gerne anschaut.
So etwas wie eine perfekte Stadt gibt es nicht. Aber für mich ist diese Stadt so nah dran, wie es nur geht. Deshalb sind wir stolz darauf, Española mein Zuhause zu nennen. Ach shit, unser Zuhause.
Und wo wir schon dabei sind, eine Serie, die auch in keinem Rückblick fehlen darf. The Curse von Nathan Fielder. Eine Serie, die in ihrer ganz eigenen Fremdschamliga spielt. Erzählt wird die Geschichte eines Paares, gespielt von ihm und Emma Stone, die einen auf Philanthropen machen, vor lauter Wokeness aber längst den Kontakt zur Welt verloren haben, im wahrsten Sinne. Das Ergebnis ist Cringe ohne Comfort und ein scharfer Blick auf unsere Gegenwart. Und wie steht es um die deutschen Serien? Schaut man sich Produktionen wie Deutsches Haus oder Bonn, Alte Freunde, Neue Feinde an, dann hat man das Gefühl, dass wir nur selten über das Niveau eines Fernsehmehrteilers hinauskommen. Aber es gab auch Ausnahmen. Die Entführungsgeschichte Liebes Kind etwa.
Ich mache alles richtig.
Ein düsterer Psychothriller und einer der Netflix-Erfolge des Jahres.
Ich bin ein großes Mädchen.
Die Frage ist nur, wie es weitergeht. Sky hat bereits im Sommer angekündigt, keine deutschen Serien mehr zu produzieren. Aber manchmal ist weniger ja auch mehr.
Das Serienjahr 2023 im Rückblick von Simone Schlosser. Einen Serienhit hat sie ausgelassen. Ulrike Timm liefert ihn nach in ihrer Kulturpresseschau.
Die Spitze der deutschen Netflix-Seriencharts führte über die Feiertage Kaminfeuer 4K, knisterndes Birkenholzfeuer an. Das vermeldet die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung vorab. 50 Minuten knistern und knacken in einer einzigen Kameraeinstellung. Okay, inzwischen ist das Lagerfeuerfernsehen auf Platz 3 abgefallen und während Sie uns zuhören, ist womöglich mit Blick auf Silvester schon wieder Action angesagt, aber der Wunsch nach Ruhe, nach einer Auszeit von der Welt, der wird deutlich. Und der Erfolg der Netflix-Birkenholz-Dauerknister-Show beweist für die Frankfurter Allgemeine auch, dass man nirgendwo live dabei sein muss, um es besser zu begreifen. Die Süddeutsche Zeitung hält sich fern von Beschaulichkeit wie Serienflackern, wenn Joachim Kepner zu einem mahnenden Rundumschlag ansetzt. Wenn wir es wollen, ist sein Text überschrieben. Der ruft energisch zu Mut, Verstand und Klärung auf, traut den Menschen im Angesicht der Katastrophen auch allerhand zu und beginnt doch so, Zitat: Wenige Gedichte haben das Gefühl einer sich verdichtenden, jeden Mut erstickenden Krise so eindrucksvoll ausgedrückt wie »The Second Coming« des großen irischen Literaten William Butler Yeats. »Things fall apart, the center cannot hold«. Alles zerfällt, das Zentrum kann nicht standhalten. Schiere Anarchie wird losgelassen auf die Welt. Soweit Yeats und nun wieder die Süddeutsche. Ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit bei den einen und kopfloser Wut bei den anderen breitet sich aus, auch in Deutschland. Alles scheint auf einmal hereinzubrechen. Krieg ohne Ende in der Ukraine, ohne Hoffnung im Nahen Osten, Klimawandel, ungesteuerte Migration, Teuerung, Radikalisierung der Gesellschaft. Und doch spricht der Autor vom Kräftebündeln und Freiheit verteidigen und davon, dass Menschen schon durch andere Krisen gegangen seien. Die Süddeutsche nennt Inquisition und Hexenjagd das Grauen des Dreißigjährigen Krieges den Holocaust. Und Joachim Kepner nennt explizit die jetzt erscheinenden Erinnerungen des fast 100 Jahre alten Albrecht Weinberg, der den Holocaust überstand und es schaffte, nie die Hoffnung zu verlieren. Die Größe, die aus solchen Berichten spräche, lehre Demut und Resilienz gegenüber den Gefahren der Gegenwart. Das könnte etwa den Menschen im Ukraine-Krieg zu sehr nach Wort zum Sonntag klingen. Die Neue Zürcher Zeitung berichtet davon, wie sich sowohl in Russland als auch in der Ukraine Müdigkeit, Kriegsmüdigkeit bemerkbar mache. Wer bereit war, eine Waffe in die Hand zu nehmen, hat das bereits getan. Und wer sich rechtzeitig ins Ausland absetzen konnte, plant keine Rückkehr. So beschreibt es die NZZ und zitiert auch den Doyen der russischen Soziologie Lev Gutkov. Seinen Beruf beschrieb er kürzlich so: Er beuge sich nach dem Tod der Demokratie als Pathologe über die russische Gesellschaft. Die Frankfurter Allgemeine widmet sich den etwas leichter zu lösenden Problemen und wie man anderenorts damit umgeht. Problem erkannt, Problem gelöst. Verschiedene Autoren schwärmen von der Pünktlichkeit der Schweizer Züge, von der Esskultur der Italiener, die ihren Café al Bar stehend niemals gegen einen Coffee to go tauschen würden, und überhaupt sieht man in Italien kaum jemanden Brötchen kauend herumspazieren. Weiter geht's mit Comics gegen Antisemitismus und schwedischem Plogging, dem engagierten Gemeinschaftsaufräumen wieder den Müll. Klar, einiges sollte man sich frohgemut abgucken. Schauen wir noch fix in die Taz, die widmet sich einem beliebten Jahresübergangsritual, dem Wechsel des persönlichen, des analogen Kalenders. Das lässt sich noch weiter spinnen, indem man feierlich und mit entschiedener Geste den alten einmottet und damit auch das alte Jahr. Und dann setzt man sich in Ruhe hin und starrt einen Moment auf leere Seiten voller ungeplanter, wilder Zeit. Vielleicht der stillste Moment im ganzen Jahr.
Ulrike Timm mit der Kulturpresseschau und das war Fazit mit Britta Bürger.